den König für sein Schwert, das den Feind das Fürchten lehrt. Unsere Freiheit garantiert uns zum Schutz, unsere Grenzen markiert. Für den König, für sein Volk, für die Herrscher, die ihm folgt, ihm, der uns sein Leben gibt. Lasst uns lieben, so wie er uns liebt. Alle
Ja, liebe Gemeinde, ich möchte euch und liebe Gäste und liebe Urlauber, die ihr wieder zurück seid oder auch von Freizeiten oder wo ihr auch gewesen seid, herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst. Ich wünsche euch und auch mir Gottes reichen Segen, viel neue Gedanken, Impulse für unser tägliches Leben. In der Woche, wenn es dann wieder geht um die Bewährung, die wir dann auch immer wieder neu erleben dürfen und die Proben, auf die wir gestellt werden, vielleicht, dass wir auch heute wieder dazu neue Impulse, neue Gedanken bekommen durch den Text, den wir dann hören. Es ist der 5. Sonntag nach Trinitatis und der Wochenspruch steht in Epheser 2, Vers 8 und er heißt: Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Oder wie es in der neuen Übersetzung heißt, oder in einer anderen Schrift. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens, dazu ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Einige Dinge möchte ich gerne noch abkündigen. Am Dienstag treffen sich aber schon um 10 Uhr die Geschwister zum Gebetskreis. Und am Abend treffen sich alle die, die gerne im großen Kreis vielleicht dabei sein möchten. Gewissen Abstand ist klar. Dann auch zur Bibelstunde hier in Heimmulzhausen. Die Kollekte können wir dann vorne links auf dem runden Tisch dort einwerfen nach dem Gottesdienst. Unser Gemeinschaftsblatt ist, wie wir sehen, etwas dünner, bedingt auch durch die Geschichte wegen Corona und den Stunden, die in den anderen Ortschaften nicht stattfinden. Kinderstunde ist heute auch und heute und nächste Woche. Ja, und alle Jahre wieder haben auch einige aus unserer Gemeinde Geburtstag gehabt in dieser Woche. Den Anfang macht der Elias Litz. Am 11. hatte die Salome. Und wenn man Zwilling ist, hat man ja auch noch einen Bruder oder eine Schwester. Aber in diesem Fall ist es ein Bruder, der Simon, der mit der Salome gemeinsam Geburtstag feiern darf. Und die Christine Partier hat heute auch Geburtstag. Nun wollen wir unseren Gottesdienst beginnen. Aber bevor wir beginnen, möchte ich noch gerne für die Geburtstagskinder beten. Herr Jesus, und dafür wollen wir dir danken, dass wir immer wieder Grund haben, dir loben zu danken für die Bewahrung, für unser Geburtstagskind, aber auch für die Anvertrauen für das neue Lebensjahr. Du weißt, was alles kommt, was alles ansteht. Du hast den Überblick. Wir möchten dich bitten, schenke du ihnen die Kraft und dass sie sich immer wieder neu an dir orientieren und von dir her ihre Wege gehen und danach leben. Bewahre du sie und schenke immer wieder neu deine Gegenwart, deinen Segen dort, wo sie sind, und lass sie auch ein Segen sein für andere. Amen. Ja, nun wollen wir unseren Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und im Heiligen Geiste. Amen. Ich habe überlegt, was kann ich für einen Impuls mitgeben? Und da ja die Zeit auch begrenzt ist, habe ich mir eins rausgepickt aus dem Wochenspruch. Eigentlich sind es 4 Impulse, die der Wochenspruch hat. Einmal Gnade, dann Glauben, dann nicht aus euch und Gottes Gabe ist es. Das sind so etwa die 4 Punkte, die 4 Schwerpunkte in diesem Vers. Aber ich habe mir den Punkt über Glauben herausgesucht. Es gibt ja viele Bücher, die über Glauben sprechen, und ein besonderes Buch, was ich sehr schätze und sehr gerne gelesen habe, auch ganz am Anfang, als ich zum Glauben gekommen bin, das war von Ernst Modersohn, da geht es über Hebräer 11, über den Glauben oder durch den Glauben. Wie Gnade das Gegenteil von Recht ist, so ist Glauben das Gegenteil von Verdienen. Glaube ist nichts anderes als die geöffnete Hand, in welche Gott seine Gabe hineinlegt. Es gibt auch selbstgerechte Gläubige, welche aus ihrem Glauben ein verdienstvolles Werk machen. Ein größeres Missverständnis von dem, was Glauben in der Bibel ist, kann es gar nicht geben. Mit solchem Glauben, der sich selbst für verdienstvoll achtet, werden wir verdammt. Nur mit dem demütigen Glauben, der nichts anderes ist als Nehmen, werden wir selig. Ich habe dazu eine kurze Gedanken von einem Missionar, möchte ich gerne vorlesen. Ein Missionar sucht monatelang nach dem Wort für Glaube in der Papua-Sprache. Eines Tages kommt ein Eingeborener zu ihm und sagt: Du erzählst uns von Jesus und sagst, es sei für uns gekreuzigt und auferstanden. Hast du Jesus gesehen? Nein. Dann lebt Jesus gar nicht in deiner Heimat. Woher weißt du, dass Jesus lebt? Und dein Großvater, hat er ihn Jesus gesehen? Nein. Unterdessen hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Siehst du die Sonne? Fragte der Missionar. Der Mann schüttelte den Kopf. So ist es auch mit Jesus. Die Sonne scheint, auch wenn man lebt. Der Mann dachte, und so ist es auch, der Mann dachte sehr lange nach. Und weißt du, sagte er, ich verstehe dich. Dein Auge hat Jesus nicht gesehen, aber dein Herz kennt ihn. Mit dem Herzen hast du Jesus gesehen. Ich sehe Jesus nicht und doch weiß ich, dass er lebt, so sagt der Missionar. Und das hast du auch gesehen. Du siehst sie nicht, du siehst die Sonne nicht, aber du weißt, die Sonne ist da. Und so ist es auch, wenn wir an Jesus glauben, so wissen wir, dass er lebt. Und es gibt 2 andere Worte, die möchte ich gerne noch nachschieben. Da heißt es, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Johannes 20, Vers 29. Auch im Johannes stehen ja sehr viele Dinge auch über Glauben. Oder in Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und ich denke, das fällt uns immer wieder auf, wenn wir die Geschichten in der Bibel lesen, im Alten oder auch im Neuen Testament, was Jesus uns sagt. Rechnen wir immer wieder neu, dass Gott da ist und dass Gott unseren Glauben immer wieder neu stärkt. Es gibt so viele Dinge im Leben, die uns manchmal den Glauben rauben wollen, wo wir manchmal schwach werden, wo Dinge im Leben passieren, wo wir manchmal, ja, manchmal es nicht verstehen. Aber Gott möge uns immer wieder neu offene Hände geben, dass wir gefüllt werden mit diesem Glauben, den Jesus uns verheißt, für die, die es ernst machen und meinen mit ihm. Das wünsche ich euch für die kommende Woche. dass ihr ihn immer wieder neu erleben könnt und wisst, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Möchte mit uns beten. Herr Jesus, und dafür wollen wir dir danken, dass wir immer wieder neu erkennen dürfen, auch wenn wir dich nicht sehen oder auch wenn mal die Sonne nicht scheint, so bist du trotzdem da und die Sonne genauso. Schenk uns immer wieder neu einen starken, festen Glauben. Lass uns hören und lesen in deinem Wort, was der daraus macht, wenn Glaube in Bewegung sich setzt. Danke, Herr, für die Menschen, die vor uns gelebt haben, die bei dir sind und die einen starken Glauben gehabt haben und die vieles erleben durften mit dir. So schenke es auch uns immer wieder neu, dass wir mit dir immer viele neue Dinge erleben dürfen und dass wir dich preisen und loben möchten in deinem Wort, aber auch in Liedern. Hab du herzlichen Dank und segne du uns diesen Gottesdienst. Segne dein Wort, was wir heute hören. Und sei auch bei all denen, Herr, die gerne mit dabei wären, aber ja, wegen Corona und durch Gesundheit, ja, durch Krankheit manchmal auch nicht dabei sein können. Schenke auch da mir wieder neue Kraft und Linderung, dass du ihren Glauben auch immer wieder neu stärken tust. Und segne überall deine Gottesdienste, die heute an diesem Sonntag stattfinden. Amen.
Mein Herr, mein Gott, mein Herr.
Hast du eine Leidenschaft? Hast du etwas, wofür dein Herz brennt? Etwas, wofür du praktisch alles tun würdest? Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, über Gottes Leidenschaft zu uns und wie Gottes Herz brennt für dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich gab. So sehr hat Gott die Welt geliebt, diese Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gottes Leidenschaft ist für jeden so groß, dass er sich für jeden Einzelnen von uns gegeben hätte. Und der zweite Teil des Verses, da geht es um unsere Reaktion auf diese Liebestat Gottes, auf diese Liebestat Jesu. Und ich möchte euch auch heute mit hineinnehmen in eine Geschichte voller Leidenschaft. Diesmal lese ich einen Text vor aus Lukas 7. Einer der Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und begab sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, bekannt in der Stadt, eine Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war. Da kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie, begann mit ihren Tränen seine Füße zu netzen. Und sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, wüsste er, was das für eine Frau ist, die ihn da berührt. Das ist eine Sünderin. Und da sagt Jesus zu ihm, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden aber nicht bezahlen konnten, schenkte er sie beiden. Wer von ihnen wird nun mehr lieben? Und Simon antwortet, ich nehme an, derjenige, der mehr geschenkt bekommen hat. Und Jesus sagt, du hast recht geurteilt. Und dann wandte er sich an diese Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir das Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und dann sagt er zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die anderen Gäste bei sich selbst zu sagen, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagt zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Eine Frau, die alles auf eine Karte setzt. Sie dringt in ein fremdes Haus ein. Da gehört schon was dazu. Sie ist ja keine Unbekannte, kein No-Name, sondern, wie es so schön heißt hier, eine stadtbekannte Sünderin. Was auch immer das heißen mag, im Laufe der Kirchen- und Auslegungsgeschichte wurde der armen Frau eine Menge angedichtet. Und die schleicht sich hinter Jesus. Jetzt für alle, die das nicht so vor Augen haben, wir sind es ja gewohnt, wir haben hier unsere Tische, da sind die Füße drunter und wir sitzen auf dem Stuhl. Es war damals nicht so. Entweder man hat gegessen wie die Römer, also so liegend, und dann hatte man die Beine hinter dem Rücken des anderen, oder vielleicht auch eher orientalisch und hat die Beine so unterschlagen. Und da kommt die Frau, also die Frau musste nicht unter den Tisch rumkriechen, sondern die kam von hinten. Erstmal unbemerkt. Weil sonst wäre sie garantiert rausgeschmissen worden. so eine will man nicht am Tisch haben. Es ist schon erstaunlich, dass die Männer, die sind anscheinend so verdattert, dass sie gar nicht reagieren können, dass sie nicht, als sie entdeckt wird, rausschmeißen. Die Frau, die riskiert, nimmt schon einiges auf sich, um überhaupt zu Jesus zu kommen. Und dann ist es damals wie heute nicht unbedingt das Normalste, dass man sich einem Wildfremden vor die Füße schmeißt, weint und ihm die Füße küsst. Da muss ich schon eine Menge ablegen an Stolz, vielleicht auch an Würde. Weil vor wem habe ich mich damals niedergeworfen? Vor einem König vielleicht, weil ich es musste. Oder um seine Gnade zu erbitten. Oder wie in dem Beispiel dann hier vor dem Gläubiger, dem ich so viel schulde, dass er mich vielleicht ins Gefängnis bringt, dass er mir gnädig ist. Oder eben vor einem Gott, an den ich glaube, aus Ehrfurcht, aus Angst oder auch um ihn gnädig zu stimmen. Und ich denke, diese Frau, die hat eine Ahnung von dem, was sie von Jesus erwarten kann, was Jesus ihr geben kann, sonst hätte sie ihn nicht gesucht. Und sie wirft sich vor Jesus und sie ist sich mehr bewusst als alle die Männer, die in diesem Raum sind, alle Männer und Frauen, die sie aus der Stadt kennen, dass sie eine Sünderin ist. So deute ich auf jeden Fall die Tränen. Sie ist sich all ihrer Schuld bewusst. Und sie offenbart vor Jesus ihre ganze Not, ihre ganze Sündhaftigkeit. Die Frau wird oft in verschiedensten Kontexten als Prostituierte beschrieben und hat sofort, egal ob sie eine war oder ob sie was anderes war, Stempel, Sünderin. Keiner fragt sie, wie kommst du dazu? Keiner fragt sie nach dem Warum. Gerade das ist ein Thema, deswegen spreche ich überhaupt darauf an, wie viele Frauen werden damals wie heute dazu getrieben, gezwungen oder durch wirtschaftliche Not. Das wird aber nicht gefragt, einfach Stempel, Sünderin. Ja? Danke Vater, danke Gott, danke Jahwe, dass ich nicht so bin wie diese. Das ist die Reaktion. Und sie zeigt Jesus ihre ganze Verlorenheit und sie zeigt ihm ihre ganze Liebe, indem sie ihm die Füße mit Öl salbt. Auch da kann man ganz viel reininterpretieren, aber letztendlich, warum cremen wir uns ein? Warum tun unsere Frauen vorrangig sich schöne Cremes auf? Warum massieren wir uns? Manche lieben Massage, weil es was Guttunendes ist für die Haut. Und die Frau, die tut Jesus einfach erstmal etwas Gutes. So drückt er es zumindest in Vers 46 aus. Und sie lässt sich das Ganze etwas kosten. Es war garantiert kein Salatöl, was sie im Alabasterfläschchen hatte. Das war was, das hat Geld gekostet. Aber es kostet die Frau eben nicht nur Geld, sondern es kostet sie Erniedrigung vor einem Fremden, vor allem in der Öffentlichkeit oder Halböffentlichkeit hier. Und sie offenbart sich in ihrer Verschmähtheit. Ich würde es nicht so machen. Ich würde mich das nicht trauen. Ich würde in der Stille zum Seelsorger gehen und möglichst gucken, dass es nicht rauskommt. Aber nein, sie bekennt alles vor Menschen, von denen sie ganz sicher weiß, dass sie verachten. Diese Frau stellt an die Menschen damals, die es miterlebt haben, und auch an uns die Frage, was ist mir die Liebe zu Jesu wert? Was darf mich diese Liebe kosten? Mein Stolz, meine Würde, mein Ansehen bei anderen, wie stehe ich denn da? Mein Geld, meine Zeit? Was ist meine Antwort auf die Frage, die Gott mir stellt? Wie reagiere ich auf das, was er für mich tut. Johannes 3, Vers 16 sagt uns, es werden alle gerettet, die an Jesus glauben. Ich hatte erst am Freitag mit jemandem ein Gespräch und dann kam er auf das Thema Glauben und sagt, ja, was bedeutet das? Das ist, Glauben ist so, das wird so in vielen Bereichen verwendet. Glauben im neutestamentlichen Sinn heißt Gott vertrauen oder aber sich Gott anvertrauen. Und das ist das, was diese Frau hier tut. Sie vertraut sich Jesus an und zwar mit allem, schonungslos. Und diese Frau, die lebt leidenschaftlich die Antwort auf Johannes 3, Vers 16. Die Antwort auf die ausgestreckte Hand Gottes. Der Pharisäer oder die Männer, die da sitzen, die finden nicht zu dieser Antwort auf die Liebe Jesu. Zumindest nicht in dieser Geschichte. Warum auch? Er ist doch gerecht. Er hat sich doch kaum etwas zu Schulden kommen lassen. Hat keinen getötet, keinen Ehebruch begangen und größere Sünden sind ihm auch nicht bekannt. Er ist doch mit Gott und mit den Menschen im Reinen. Jetzt wissen wir, dass Jesus an die Maßstäbe, was Sünde ist, ganz andere, an die Themen, was Sünde ist, ganz andere Maßstäbe anlegt. Wenn ich nach der Bergpredigt gehe, dann sind wir so, wie wir hier sitzen, fast alles, Mörder und Ehebrecher. Weil Jesus klarstellt, Sünde fängt bereits wo ganz anders an. Sie fängt an, ihr Gift zu versprühen und zu verstreuen, lange bevor ich überhaupt dazu komme, dem anderen das Messer in die Brust zu rammen. Aber darüber denken diese Leute am Tisch nicht nach. Sie echauffieren sich lieber darüber, dass Jesus der Frau die Vergebung ihrer Sünden zuspricht. Oh, das geht doch nicht. Das darf der doch nicht. Beziehungsweise darf er das? Jesus nimmt dann ein Bild von zwei Schuldnern. Einer der 500 Denare, also ein Jahresgehalt grob, und der andere, der ein Monatsgehalt schuldet. Und er schenkt es ihnen beiden. Und Jesus fragt die schlichte Frage, ja, wer wird denn mehr dankbar sein? Wer wird mehr lieben? Die scheinbar logische Antwort des Pharisäers, ja, der mehr geschenkt bekommen hat. Ich hatte mal einen Freund, beziehungsweise er wurde eigentlich erst später mein Freund, so musste ich sagen. Der hat mit einer Frau ein Kind gezeugt, hat sie geheiratet. Einige Zeit, nachdem das Kind so aus dem Gröbsten raus war, hat er mit der nächsten Frau ein Kind gezeugt. Sich scheiden lassen, wie geheiratet. Das Ganze noch ein drittes Mal. Ich komme ja aus dem Dorf, er war dorfbekannt. Ein dorfbekannter Sünder. Und er hat irgendwann zu Jesus gefunden, zu einem wirklich lebendigen Glauben an Jesus. Und die Reaktion bei den Frommen war, also manche, nicht alle natürlich, das kann doch nicht sein, dass so einer jetzt zu uns in die Gemeinde kommt. Den wollen wir überhaupt nicht. Der hat aber voll aufgedreht und hat allen erzählt von der Umkehr, von seiner Umkehr, von seiner Begegnung mit Jesus, was Jesus für ihn getan hat. Ich habe in diesen Jahren immer drunter gelitten für mich selber, dass ich keine so richtige Bekehrung gehabt habe, also kein so ein intensives Erlebnis, dass ich nicht so ein totaler, scheinbarer Sünder war. Ja, am liebsten wäre mir gewesen, ich hätte so eine Drogenkarriere oder sowas hinter gehabt, auf den man richtig zurückschauen kann und sage, jetzt habe ich eine radikale Umkehr erlebt. Ich war aber christlich, pietistisch, CVJM sozialisiert und hatte mich eben mit 17 ungefähr entschieden, mit Jesus zu leben. Aber völlig unspektakulär. Und ich habe dann irgendwann mal meine Jugendleiter gefragt. Und das, so diese Gegensätze, die haben mich einfach bewegt. Warum hat der andere so viel Eifer, den ich bei mir nicht empfunden habe? Und da hat er mir diesen Vers gesagt, hat gesagt, weißt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und das war eine Kröte, die musste ich erstmal für mich schlucken. So wie der Pharisäer. Um dann aber für mich im Lauf der Zeit zu entdecken, mir ist genauso viel vergeben, nur bei mir sind es andere Dinge. Bei mir ist es vielleicht mein Hochmut, mein Stolz. Ich bin der Pharisäer und ich brauche dieselbe Vergebung wie derjenige, der so viel kaputt gemacht hat. Und ich muss mich genauso vor Jesus beugen wie der andere. Und durch das Erkennen dieser Liebe Jesu zu mir hat meine Leidenschaft für ihn begonnen zu wachsen. Ich möchte zurückkommen zur Anfangsfrage. Hast du eine Leidenschaft? Habe ich eine Leidenschaft? Beziehungsweise ich möchte die Frage jetzt eigentlich präzisieren. Hast du eine Leidenschaft für Jesus Christus? Hast du eine Leidenschaft? Habe ich eine Leidenschaft für Menschen? Die Menschen, die mich umgeben, die Menschen, die uns anvertraut sind, denen wir begegnen, oder für die Menschen der Welt? Oder habe ich eine Leidenschaft? Hast du eine Leidenschaft für die Gemeinde Jesu? Wenn der Markus jetzt gerade so schön da ist, ich hatte die Tage nochmal den Brief unten abgenommen, den der Markus uns gegeben hat, im Januar oder wann es war. Nimm den nochmal ab und lese den, da steht zu dem Thema einiges drin. Also hier, unser Markus Gluck. Und der Dieter hat vor 2 Wochen drüber gesprochen, über unsere Verantwortung, also als Teil seiner Predigt, die wir haben für Mühselige und Beladene, die aus unserem Geliebtsein heraus erwächst. Und für all das mich einzubringen, ja, für Christus, für die Menschen, für die Gemeinde, für die Mühseligen und Beladenen sind, dazu gehört eine Leidenschaft, die erwächst aus der Erlösung, die wir selber erfahren. Jesus sagt etwas später hier, der Grund, warum ich gekommen bin, ist, auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Und ich wünschte, es brennte schon. Ein Feuer entfachen in uns. Ein Feuer der Leidenschaft in denen, die sagen, dass sie ihm nachfolgen. Die Eva wird mit uns jetzt singen, beten. Und ich lade ein, diese Zeit zum Nutzen, um darüber zu reflektieren über unsere Leidenschaft für Christus. Amen.
Denn du
Gottes große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du.
Manchmal kann ich nur noch schreien und plötzlich merke ich, dass mein Herr mich hört. Manchmal kann ich nur noch hoffen und plötzlich spüre ich, dass mein Herr mich herauszieht aus Dreck und Schlamm und mir festen Grund unter die Füße gibt. So wie ein Fels steht seine Liebe zu mir. Manchmal kann ich nur noch singen und plötzlich erfahre ich, dass mein Herr mir nahe ist. Manchmal. Nein, immer ist er mein Halt und mein Retter. Jesus, das Höchste meines Lebens. Was ist das? Ist es wirklich, dich kennen und dich zu lieben und dir zu dienen? An was halte ich mich fest, wenn es schwer ist, wenn es schön ist? Kenne ich dich genug, um dich zu lieben und dir zu dienen? Ich will mir bewusst machen, dass es nichts Besseres geben kann, als dich zu kennen, dich zu lieben und dir zu dienen. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen Hört ihr Israeliten und ihr von der LKG Werratal. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Noch kaum greifen, noch ist nicht alles klar. Ich bin auf einer Reise und bin noch nicht ganz da. Ich bin noch nicht, ich werde, noch ist hier nichts perfekt. Ich bin auf der Suche, du hast mich entdeckt. Und ich lauf so weit ich kann, seh so weit ich will, denn der Himmel steht mir offen, weil ich Himmel in mir fühl. Du bist mein Ziel, meine Leidenschaft, du bist mein Weg, du bist mein Ziel. Deine Wege mit mir nur im Blick zurück. Aber leben muss man vorwärts gehen und du gehst leise mit. Ich steck mir neue Ziele, voller Leidenschaft. Was gestern war, das stört nicht mehr. Gott, gib mir deine Kraft. Und ich lauf so weit ich kann, seh so weit ich will, denn der Himmel steht mir offen, weil ich Himmel in mir fühl. Du bist mein Ziel, meine Leidenschaft, du bist mein Weg, du bist meine Kraft. Ich suche dich, lauf auf dich zu, lass alles hinter mir, du bist hier.
Vielen Dank für die guten Lieder, Eva. Ja, Leidenschaft. Auch in meinem Leben gibt es Leidenschaft. Eine Leidenschaft ist Jesus, sein Wort zu lesen, Jesus zu dienen, hier oder im Lesegottesdienst zu halten in der Kirche. Oder auch da, wo Gott mir zeigt, da soll ich helfen oder da soll ich anpacken. Und sich dann füllen lassen, seine Hände für Gott, für die Aufgaben, die anstehen. Und ich denke, ist so ein Bild so für mich, dass Gott die leeren Hände füllen kann für die Dinge, die kommen werden, für die Dinge, die er mir zeigt. Deswegen wollen wir Gott immer wieder neu darum bitten: Herr, gebrauche du mich als dein Werkzeug. Und schenke mir deine Leidenschaft. Ich möchte mit uns gemeinsam das Vaterunser beten und dann den Segen sprechen. Vater, uns am Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und gebe uns seinen Frieden und seinen Segen. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Bleibt gesund, bis wir uns wiedersehen.